Wir fahren fort in dieser Reihe, die wir Anfang des Monats begonnen haben. Menschen, die durch Gottes Geist gesehen haben, was geschehen wird, im Blick auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, seine Geburt hier auf der Erde und sein Dienst. Ich habe Juda gewählt, der Sohn des Jakobs, des Erzvaters, denn er bekam den Segen, dass das Zepter bei ihm sein würde. Judas Wegweiser auf Jesus. Der Text ist zu finden in 1. Mose Kapitel 49, die Verse 8 bis 12. Juda, du bist's. Dich werden die Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstöbern? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Der zentrale Vers dieses Segens über Juda, der ganz klar von Jesus spricht. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Eine bunte Beschreibung, eine jüdische Beschreibung von der Fülle, die dieser König haben wird. 1. Mose 49, die Verse 8 bis 12. Es geht in diesem Text um Judas, nicht um Judas, sondern um Juda, den vierten Sohn des Jakobs, des Erzvaters. Aber es ist nicht nur ein Wort für Juda, es ist ein Wort, das auf den König David hinweist und noch viel mehr auf Jesus Christus. In ihm werden sich die Segensworte vollends erfüllen. Denn Jesus, er ist der König. Wir wissen, dass der Weg von der Krippe, die wir in Bälde feiern werden, zum Kreuz führt. Und dann vom Kreuz zur Krone in den Himmel. Er ist der König. Und lasst mich gleich am Anfang eine Frage an uns stellen. Was ist Jesus für dich? Ist er nur das Kind in der Krippe? Harmlos, schlicht, einfach, kraftlos, in Windeln gewickelt, schön zum Betrachten, schön zum Wiegen? Oder ist Jesus auch dein König? Denn das will er ja sein. Auf ihn, den König, warten wir. Er hat versprochen, dass er wiederkommen wird. Ihr kennt dieses Zitat von Gustav Heinemann: Die Könige dieser Welt kommen und gehen. Davon sind wir immer wieder Zeugen. Aber unser König, Jesus Christus, er ist auf dem Weg zu kommen. Da ist einer alt und kurz vor seinem Tod. Jakob, Vater von 12 Söhnen. Er hat ja auch Töchter, werden im Alten Testament noch nicht so erwähnt. Sein Körper ist müde, abgearbeitet. Im Leben hat er Höhen und Tiefen durchlebt. Lange hat dieser Mann mit fleischlichen Waffen gekämpft. Er war Egoist. Er hat mit den Ellbogen regiert und versucht, alles für sich zu gewinnen. Der frühe Tod seiner geliebten Frau Rahel und der Verlust seines Sohnes Josef knickten ihn. Als er als alter Mann vernimmt, dass sein Sohn Josef doch noch lebt, nicht mehr in Kanaan, aber in Ägypten, am Hof des Pharao, da lebt seine Kraft noch einmal auf. Sein Geist wird hellwach. Er versammelt seine erwachsenen Söhne, um sie zu segnen. Er spricht klare, wegweisende Worte. Es sind Worte vom Geist Gottes inspiriert. In diesen Worten ist Zuspruch, ist aber auch Anspruch und sogar Beschneidung. Jakob ist politisch völlig unkorrekt. Das ist auch ein Zeichen der Bibel, es ist nicht korrekt. Es hat nicht nur einen Wortschatz, der korrekt tönt, aber dann die Taten sind ganz anders. Die Bibel sagt und nennt die Dinge, wie sie sind. Jakob spricht auch nicht aus Kränkung oder aufgrund von Vergeltung, sondern er spricht vom Geist Gottes inspiriert. Übrigens, er ist zu dieser Zeit wieder in Ägypten. Jakob und seine Söhne einmal mehr Wirtschaftsflüchtlinge. Sie haben Aufnahme gefunden in Ägypten, in diesem fremden Land. Und ich freue mich immer, wenn auch Menschen gerade um Weihnachten Aufnahme finden in unseren Reihen. Denn es ist das Zeichen der Christen, dass sie ein offenes und weites Herz haben und Menschen in Not und Bedrängnis aufnehmen und ihnen nicht die Türe weisen. Bald nach diesem Segen starb dann Jakob, 147-jährig. Er legte sich zu seinen Vätern, wie die Bibel so schön sagt. Ich möchte sagen, da geht einer im Sieg. Am Ende des Lebens nicht von Altersdummheit und Alterssenilität geprägt, nicht auf sich selbst bezogen und sein Leben nicht loslassend, sondern segnend, gebend. Und dann legt er sich zur Ruhe und Gott nimmt ihn zu sich nach Hause. Ein Bild, das mir sehr gut gefällt. Irgendwie die Folien gehen da etwas zu früh. Jetzt ist diese Folie angesagt. Die Segnung der Söhne. Ernten, was man nicht gesät hat. So habe ich den Titel des ersten Hauptpunktes gewählt. Versammelt euch, sagt Jakob, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in zukünftigen Zeiten. Kommt zuhauf und höret zu, ihr Söhne Jakobs, und höret euren Vater Israel. Also vor seinem Tod versammelt er seine 12 Söhne. Eine eindrückliche Szene. Ich bin überzeugt, dass die Einladung die Söhne hellhörig gemacht hat. Gespannt wartet jeder, was wird nun Jakob über mich sagen, respektive Israel, das war sein anderer Name. Was hat er auf dem Herzen, was hat ihm Gott gezeigt, was mein Leben betrifft? Ein alter Vater vom Leben gezeichnet in einem fremden Land, wissend, dass sein Leben bald zum Abschluss kommt, verteilt sein geistliches Erbe, segnet seine Kinder. Das wünsche ich uns allen, dass wir solche Frauen und Männer sind, die, wenn das Leben zu Ende kommt, Segen weitergeben können, wie es hier Jakob gemacht hat. Seine geistlichen Augen sind glasklar, seine Sensibilität im Herzen beeindruckend. Er begeht nicht den Fehler des Isaak, welcher sich von eben diesem Jakob früher durch eine Mahlzeit hatte betrügen lassen. Jakob hatte im Leben eine gewaltige Veränderung erlebt. Aus einem Muttersöhnchen und Betrüger war ein Gotteskämpfer geworden. Aus einem Listling, aus einem hinterlistigen Mann, ein Mann Gottes. Die ersten Worte seines Segens, wir haben sie nicht gelesen, ich erwähne es nur ganz kurz, galten Ruben, Simeon und Levi, seinen drei ersten Söhnen. Denn er hielt sich an die Reihenfolge der Geburt seiner Söhne und Ruben, der Erste, er kam zuerst. Und Ruben, es tut mir leid, aber er hat seinen Segen verspielt. Sie erhalten mehr Beschneidung als Zuspruch. Ungesühnte Schandtaten beeinflussen ihr Erbe. Ruben verspielte den Segen des Erstgeborenen, weil er sich mit einer Nebenfrau von Jakob ins Bett legte. Simeon und Levi, die zweiten und dritten Söhne, hatten auch eine schwierige Vergangenheit. Dina, ihre Schwester, war von einem Mann in Sichem oder von Sichem vergewaltigt worden und die beiden Männer sind dann in diese Sippe eingedrungen und haben mit dem Schwert ein furchtbares Blutbad angerichtet, das man besser gar nicht erwähnt. Darum nimmt jetzt Juda den Platz des Erstgeborenen ein. Die Segnung von Juda ist ein Ausrufezeichen in diesem ganzen Kapitel 49. Der vierte Sohn erhält nun den Segen des Erstgeborenen, den wir gelesen haben. Aber Jakobs Worte gehen weit über das Leben Judas hinaus. Sie weisen ihn auf den König David, sie weisen ihn auf Salomo. Und über das hinaus noch weisen sie auf Jesus Christus. In ihm wird sich dieser Segen erfüllen. Und davon wollen wir heute lernen. Aber Achtung, auch Judas Weste war nicht weiß. Auch er hatte versagt. Und nach den Worten über seine drei älteren Brüder, kann ich mir vorstellen, pochte sein Herz bedeutend schneller. Und er dachte, was wird wohl mein Vater nun über mich sagen? Was werden seine Aussprüche, seine Worte über mir sein? Er war es, der vorgeschlagen hatte, die Bibelkenner wissen um die Geschichte von Josef und wie er von seinen Brüdern, inklusive Juda, gehasst wurde und dann verkauft wurde. Juda war es, der vorschlug, den Josef als Sklave nach Ägypten zu verkaufen. Okay, er rettete ihm damit das Leben, denn die anderen Brüder wollten ihn töten. Aber er war Teil dieses Komplotts, Komplize dieser Verschwörung gegen seinen zweitjüngsten Bruder. Die Brüder kamen überein mit Juda. Wir erzählen dem Vater, Josef wurde von einem bösen Tier geschlagen. Ein Löwe, eine Katze, eine Raubkatze hat ihn getötet. Wir haben nur noch sein Kleid im Blut gefunden und bringen ihrem Vater das Kleid nach Hause und brechen damit mit dieser Lüge das Herz des Vaters. Entgegen der Familientradition heiratet jetzt Juda nicht eine Frau aus seiner Ethnie, sondern er geht in eine fremde Ethnie, zu den Kananiten, und heiratet eine Kananiterin zum Missfallen seines Vaters. Und dieser gebiert ihm zwar zwei Söhne, aber die Bibel sagt explizit, es waren böse Söhne. Verstehe ich nicht, aber es war so. Kein Segen lag auf diesen beiden Kindern. Juda beschuldigte dann die Frau des ersten, Tamar. Sie wäre schuld am Tod seines ersten und auch seines zweiten Sohnes. Und in der Bibel, im Alten Testament, gibt es dieses Levirat, diese Schwagerehe, dass wenn eine Frau aus dem Stamm Juda, wenn ihr Mann starb, musste dann der Bruder des verstorbenen Ehemannes diese Frau Kinder zeugen, damit ihr Erbe nicht verging, damit sie auch mit hatte am Erbe ihres ersten Mannes. Aber Tamar verweigerte ihr dann dieses Recht. Juda verweigerte Tamar dieses Recht und dann griff Tamar zu einer List. Auch das nicht ganz einfach zu erklären, aber diese Tamar, einige kennen die Geschichte, verkleidete sich dann als eine Prostituierte und stellte sich an den Weg, an dem Juda immer vorbeikam. Und da kam nun dieser Juda vorbei, während einem Geschäft, das er zu leben hatte, und sah nun diese verkleidete Frau und wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Und sie hatte sich als Prostituierte verkleidet. Auch hier die Bibel spricht Klartext, und Juda konnte der Versuchung nicht widerstehen und kehrte bei dieser Frau ein. Und dann wurde diese Tamar, die sich verkleidet hatte als Prostituierte, schwanger. Und als Juda vernahm, dass seine Schwiegertochter schwanger geworden war, er wusste nicht, dass er es war, der diese Kinder gezeugt hatte, weil sie sich ja verkleidet hatte. Als Juda vernimmt, deine Schwiegertochter ist wieder. Erfasst Wut sein Herz, Verachtung sein Herz, und er willigt ein, dass seine Schwiegertochter im Feuer verbrannt wird. Brutal. Aber Tamar hatte vorgesorgt. Sie hatte, als er bei ihr lag, ein Siegel und ein Stab von ihm zurückbehalten. Und als dann das Gericht vollzogen werden sollte, an Tamar und Juda als Ankläger auftrat, hat dann Tamar dieses Siegel, dass man um den Hals hängt, ein Rollsiegel, und diesen Stab nach vorne gebracht und gesagt, das ist der Mann, der diese Kinder gezeugt hatte. Und alle wussten, das sind Judas Markenzeichen. Juda erschrak zutiefst. Er musste bekennen, ich bin ungerecht. Meine Schwiegertochter Tamar ist gerechter als ich. Aber, und das ist mir wichtig zu betonen, es gab eine Umkehr im Leben von Judas. Er konnte Buße tun, seinen Fehler eingestehen, sagen, ich habe Unrecht gehandelt, was ich tat, war nicht gut. Er konnte um Vergebung bitten. Und später, als dann er zusammen mit seinen Brüdern und seinem Vater in Ägypten war, hat er sich mit seinem Leben für Benjamin eingesetzt. Die Zeit fehlt, diese Geschichte zu erzählen. Er war bereit, sein Leben und als Sklave zu leben in Ägypten, damit sein jüngster Sohn, sein jüngster Bruder Benjamin frei werden konnte. Ruben, der Erste, wollte seine Söhne opfern. Juda sagte, ich bin bereit, mein Leben zu geben für meinen Bruder. Was für eine Änderung in seinem Herzen. Wisst ihr, Gottes Gnade macht aus Menschen, aus Egoisten, aus rücksichtslosen Männern und Frauen macht Gott durch Jesus Christus neue Menschen. Er verändert sie im Herzen. Aus hartherzigen, widerspenstigen und rebellischen Menschen werden durch Jesus Christus sanftmütige, demütige Menschen, die um Vergebung bitten können, die bereit sind, ihr Leben einzusetzen. Das hat Juda erfahren. Das hat ihn gewaltig berührt. Seine offensichtliche Umkehr im Leben war entscheidend, dass er den Segen seines Vaters, den Segen des Erstgeborenen bekam. Aus sich heraus war Juda dieses Segens nicht würdig. Aber weil er Vergebung empfangen hatte und sein Leben von dieser Vergebung sprach, darum wurde er würdig, das Erbe des Erstgeborenen zu empfangen. Ich zitiere hier aus Jesaja 1, Vers 18. Es spricht von Gott, von Jesus. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Diese Veränderung, diese Transformation hat der Juda erlebt. Und die machte ihn des Erbes, des Erstgeborenen würdig. Ich möchte nur ganz kurz zwei Personen erwähnen. Und zwar, um zu zeigen, wie Gottes Wahl und Gottes Segen souverän ist. Gott honoriert nicht Leistung, sondern Gott honoriert Haltung, Herzenshaltung. Billy Graham, wir kennen ihn, denke ich, 1918 bis 2018, 100-jährig. Er war ein Mann, der Tausende von Menschen zu Jesus Christus geführt hat. Unzählige Menschen. Er war in aller Welt bekannt. Er wurde in die Regierungshäuser eingeladen, in die Parlamente. Gott hat ihm eine riesige Salbung gegeben, dass durch seinen Dienst viele, viele Menschen zu Jesus Christus fanden. Er wurde geehrt. Er hatte fast jede Auszeichnung, die möglich ist, bekam er. Er war ein bekennender, kompromissloser Christ, aber ein großer Segen und geachtet und geehrt in der ganzen Welt. Und rechts von Billy Graham sehen wir eine Frau. Vielleicht kennen Sie einige, es ist Maria Durand. Sie lebte von 1711 bis 1776. Sie war eine treue Christin, eine französische Hugenottin. Wegen ihres Glaubens, frisch vermählt, 19-jährig, wurde sie ins Gefängnis geworfen. Wegen ihres Glaubens. Schmorte als Hugenottin mit Mitgenossinnen, mit Hugenottinnen, mit Christen, dort in dieser Tour de Constance, in Aigues-Mortes, vielleicht kennen es einige, 38 Jahre im Gefängnis unter Louis dem 14., bis sie dann nach 38 Jahren freigelassen wurde. Eine treue, hingegebene Frau Gottes. Wieso Gott nun den Billy Graham ausgesucht hat und ihn so gesegnet hat und er in der Öffentlichkeit zu einer unübertroffenen Persönlichkeit wurde. Oder ob es nun Marie Durand ist, die genauso treu, genauso hingegeben Gott gehörte, Jesus Christus liebte, ihm diente. Wisst ihr, Gott honoriert nicht die Leistung, er honoriert nicht das, was wir als honorationswürdig betrachten. Gott honoriert die Treue. Und ich kann euch sagen, vor dem Richterstuhl Gottes wird einmal die Marie Durand nicht weniger geehrt werden von Jesus Christus als der Billy Graham. Und wird der Billy Graham nicht mehr geehrt werden als du und ich, wenn wir Menschen sind, die in Treue und in Schlicht und Einfachheit unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen und ihn als König in unserem Leben herrschen lassen. Wenn nicht wir regieren, sondern wenn wir nicht nur das Jesuskind lieben, sondern auch den König Jesus in unserem Herzen haben und sagen, Jesus, was du sagst, das ist bedeutungsvoll und das zählt. Ja, nun will ich zu dem Segen kommen, der den Juda empfing. Jakob redet also mit fester Stimme, als er den Segen ausspricht. Und er beginnt sehr persönlich. Er sagt, Juda, du bist's. Die Herrschaft wird bei dir sein. Das Zepter wird nicht von dir weichen, noch der Herrscherstab von deinen Füßen. Bis der kommen wird. Das ist nun eine schwierige Übersetzung. Der kommen wird einmal, einige Übersetzer reden von dem Schilo, dem Ruhebringer, der kommen wird. Diese Aussage gilt zwar Juda, aber sie zielt auch direkt auf David, der dann König wurde. Erster König aus dem Stamme Juda und dann Salomo, der Friedensbringer war. Unter Salomo ruhte das Reich von Krieg und von Gewalt Israel. Salomo und Schilo ist eine Wortverwandtschaft. Aber der Segen des Jakobs über Juda geht über diese beiden Könige hinaus bis und mit zu Jesus Christus. Offenbarung Kapitel 5 räumt sämtliche Zweifel aus. Wer mit dem Löwen gemeint ist, den Jakob hier erwähnte, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und die sieben Siegel. Also diese prophetischen Worte von Jakob über Juda gehen bis und mit zu Jesus und erfüllen sich erst in ihm. Er ist der Löwe, der überwunden hat und der würdig ist. Judas selbst erlebte nur wenig von seiner Berufung und Bestimmung. Aber sie begann sich mehr und mehr bei seinen Kindern und Kindeskindern abzuzeichnen. Auf der Wüstenwanderung, Judah war längst gestorben unterdessen. Wir lesen nicht mehr viel von diesem gewaltigen Segen in seinem Leben. Aber seine Kinder und sein Stamm übernimmt plötzlich Verantwortung und Leitung auf der Wüstenwanderung. Als Israel einen König wählt, wählen sie keinen Mann aus dem Stamm Judah. Sie wählen einen Benjaminiten, Saul. Und Saul ergeht 40 Jahre, bis Gott ihn dann verwerfen musste wegen seinem störrischen und widerspenstigen und rebellischen Herzens, weil er nicht tat, was Gott wollte, sondern tat, was er wollte. Und jetzt ruft Gott den David, den Hirtenjungen, den Kleinen, und macht ihn zum König über Israel. Und die Worte, die Jakob über Juda aussprach, beginnen sich hier mehr und mehr zu erfüllen. Die Herrschaft Judas überdauerte dann alle Krisen und alle Schwierigkeiten des Volkes Gottes. Aber sie endete mit Herodes dem Großen, der dann König wurde, über Juda. Und er war kein Judäer, er war kein Mann von Juda. Er war von einem anderen Stamm. Aber dann kam ja Jesus und er hat dann das Zepter übernommen. Und wieder wird von Juda gesprochen. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk weiden soll. Wieder Juda. Was Gott vor ungefähr 1800 Jahren vorausgesagt hatte, erfüllte sich jetzt zur Zeit Herodes des Großen und des Kaisers Augustus in Bethlehem. Wisst ihr, lasst mich hier sagen, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich, sagt ein Sprichwort. Wenn wir Versprechen Gottes in unserem Leben haben, müssen wir uns keine Sorgen machen, wie sie sich erfüllen. Gott steht zu seinem Wort. Sein Ja ist sein Ja und sein Nein ist sein Nein. Auf ihn können wir uns verlassen. Manchmal geht es unerträglich lang, bis er sein Wort erfüllt. Aber er wird es erfüllen. Es dauerte, wie erwähnt, 1800 Jahre, bis das Versprechen, das Juda erhielt, in Jesus Christus sich dann erfüllte. Gott bestimmt den richtigen Zeitpunkt. Von uns, von dir, von mir erwartet er Glauben und Vertrauen, dass er sein Wort wahrmachen will. Und ein Stille halten und sagen, Herr, ich weiß, was du mir versprochen hast in deinem Wort. Daran halte ich mich und ich werde erleben, dass es wahr werden wird. Ja, lasst uns daraus lernen. Gott hält, was er verspricht. Und wenn die ganze Welt dagegen wäre. Und Juda musste das Zepter nicht erstreiten. Er konnte es getrost in Josefs Hände lesen. Denn nach Juda wurde zuerst Josef der Erste der Familie und nicht Juda. Und er ließ es geschehen. Gott war es, welcher dann das Zepter in die Hände des Stammes Juda legte und dann in die Hände von Jesus. Denn Jesus ist der Sohn Davids, der Sohn Judas. Hier könnte man jetzt viel sagen. Als die Weisen kamen zur Zeit der Geburt von Jesus, da weist Matthäus klar darauf hin, dass Jesus der versprochene König ist mit dem Zepter und dem Stab des Herrschers. Lukas schreibt davon, dass dieser Judas, der Sohn aus diesem Stamm, es sein würde. Jetzt komme ich auf die ganz zentralen Wahrheiten dieser Aussage, nämlich dass Jesus der wahre Herrscher ist. Judas war bei allen Qualitäten nur ein Schatten auf Jesus. Die Worte, die Jakob über Judas sprach, erfüllten sich letztlich bei Jesus Christus. Die Bibel sagt in Römer 8, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er ist der Erstgeborene. Und ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Das Lob, das Juda zugesprochen wurde im Segen von Jakob, wird nun endgültig Jesus erhalten. Und es war Jesus, der dem Feind die Hand auf den Nacken legte und ihn besiegte. Denn Jesus hat triumphiert. Er, Jesus, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das ist eine großartige Aussage. Jesus hat am Kreuz von Golgatha den Feind aller Feinde, nicht nur den Feind Judas, auch dein und mein Feind, Satan, Sünde und Tod, besiegt. Und deshalb loben wir seinen Namen in der Gemeinde, unseren Schwestern und Brüdern und sagen, Jesus, sein Name soll erhoben sein. Deshalb beugen auch wir uns vor dem Löwen aus dem Stamme Juda, Jesus Christus. Er ist ein gewaltiger König, ein herrlicher König. Wir können ihn nicht gebührend genug ehren. Ich danke der Band für ihre Lieder, die Jesus ins Zentrum gestellt haben. Und es soll Teil unseres Lebens, Zentrum unseres Lebens sein, Jesus zu ehren und anzubeten. Ich komme zu einigen Schlussgedanken, die mir aber jetzt sehr wichtig sind. An Weihnachten erinnern wir uns an die Ankunft dieses Friedensbringers, dieses verheißenen Löwen aus dem Stamme Juda, Jesus Christus. Unscheinbar, hilfsbedürftig, ich habe es bereits erwähnt, in einer Futterkrippe liegend, in Windeln gewickelt. Wisst ihr, jedes neugeborene Kind berührt uns. Wir mögen noch so grobschlächtige Männer sein, ein Kind berührt uns. Vielleicht mit unseren dicken und abgearbeiteten Händen streichen wir das Kind etwas unbeholfen. Aber jedes Kind hat die Sympathie der Menschen, so schön. Jesus hat auch die Sympathien der Menschen, natürlich. Ein Kind, das ist immer sympathisch. Aber wisst ihr, wenn sie gestorben sind, erinnert man sich nicht vor allem an ihre Geburt, wenn Menschen sterben, die einmal Kinder waren, sondern an ihr Leben und Lebenswerk. Und wenn kein Leben und kein Lebenswerk hinter einer Person steht, die stirbt, dann erinnert sich niemand an seine Geburt. Niemand. Ist dieses Leben bemerkenswert, wird man sich auch an den Geburtstag erinnern. Und wenn wir Jesu Geburtstag feiern, tun wir das, weil wir uns an sein Leben erinnern. Und dann denken wir an seine Geburt, als er kam. Und wenn wir kamen, in welcher Schlichtheit und Einfachheit, auf Stroh gelegt, gewickelt, Flüchtling, er musste nach Ägypten fliehen, wie Juda in Ägypten war, musste auch Jesus nach Ägypten gehen. Er kam als Fremdling, als Flüchtling nach Ägypten und kehrte dann später zurück nach Nazareth. Wenn wir in diesen Tagen an Jesu Geburt denken, wenn wir Weihnachten feiern, so deshalb, weil seine Herkunft, die Herkunft Jesu, sein Leben und sein Sterben, sein Lebenswerk so außergewöhnlich sind, ist, dass wir uns vor ihm beugen, ihn anbeten, uns an ihn erinnern, für ihn Feste feiern. Ich ermutige zu schönen Weihnachtsfeiern im Rahmen der Möglichkeiten, aber noch mehr ermutige ich, dass wir Jesus feiern, nicht nur uns feiern, nicht nur gut essen. Das Kind in der Krippe ist der Sohn Gottes. Er unterordnet sich seinen Eltern. Er kommt mit der Botschaft der Liebe Gottes zu uns und dann nimmt er die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich und bezahlt dafür am Kreuz von Golgatha. Als er am Kreuz ausruft, es ist vollbracht, zerreißt der Tempel im Vorhang, ein Bild, dass der Weg zu Gott jetzt frei ist. Menschen können zurück zu ihrem Gott, zu ihrem Schöpfer, zu ihrem Vater. Ja, darum feiern wir Weihnachten. Christ, der Retter, ist da. Darum laden wir auch insbesondere an Weihnachten ein, die ausgestreckte Hand Gottes zu ergreifen. Wer ihn zum Herrscher seines Lebens macht, wählt keinen Tyrannen, sondern einen Herrn, der sogar sein Leben für ihn einsetzt. Das ist wahrhaft Grund, Jesus zu preisen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Johannes 1, Vers 12. Weihnachten heißt immer neu, Jesus ins Herz, ins Leben aufnehmen, ihm den rechtmäßigen Platz als Fürst und König unserer Leben zu geben. Diese Predigt ist eine schlichte Einladung, immer neu Jesus Christus zum Herrn unserer Leben zu machen, ganz besonders auch an Weihnachten. Ich schließe mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, Weihnachten ist eine unerhörte Tatsache, eine unerhörte Botschaft. Der Sohn Gottes kommt in diese Welt. Er lässt sich nicht feiern, sondern du kommst als Diener. Du nimmst Schuld, Rebellion, Bosheit, Verachtung, Egoismus, Krankheit auf dich und stirbst den Tod am Kreuz von Golgatha. Damit wer an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das hast du uns geschenkt. Darum wollen wir dich heute und in den kommenden Tagen feiern. Danke, Herr Jesus, du bist großartig und einmalig. Wir lieben